47, der Podcast für Männer im mittleren Alter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 47 Podcast. Ich habe mir erneut ein super spannendes Thema rausgesucht, was aus einer persönlichen Diskussion entstanden ist und freue mich sehr dafür, Professor Dr. Michael Klein aus Köln gewonnen zu haben. Und unser Thema heute heißt männliche Sexualität, der männliche Trieb und dann vielleicht weitergefasst Männlichkeit.
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein heute.
Schön, dass es klappt. Und tatsächlich, ich habe mir ein paar biografische Daten zu Ihnen rausgesucht. Sie haben 25 Jahre als Professor für klinische Psychologie gearbeitet. Sie machen aber noch viel, viel mehr. Männlichkeit oder die männliche Psychotherapie und so weiter ist nur eins Ihrer Spezialthemen. Sie können das gerne gleich noch ergänzen. Ich bin über Sie gestoßen auf die sehr spannende Internetseite mensmentalhealth.de und da hatte ich einen super spannenden Artikel über männliche Sexualität gefunden, den ich aufgesogen habe und habe ich Ihnen gleich geschrieben. Wollen Sie noch zwei, drei Sätze sagen zu sich, dass wir wissen, mit wem wir sprechen?
Ja, ich kann auch kurz was sagen. Also als klinischer Psychologe kommt man natürlich eher aus dem pathologischen Bereich, hat da vielleicht auch eine etwas eingeschränkte Optik. Also man schaut dann auf die Störungen und Krankheiten. Und gerade bei Sexualität gibt es ja auch viele beschriebene Sexualstörungen. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, dass es viel wichtiger ist, am langen Ende auf die Ressourcen, auf die Fähigkeiten zu schauen und eben auch ein positives Bild zu bekommen von Männlichkeit, von Sexualität, von all diesen Lebensfunktionen, weil wir heute auch so sehr in der Gesellschaft darunter leiden, dass diese Dinge, gerade Männlichkeit und Männer, ganz stark negativiert werden. Und das tut den Männern sicherlich nicht gut und letzten Endes auch den Beziehungen nicht. Ne? Von daher, glaube ich, ist es eine ganz wichtige Sache, auch eben eine Lanze auch für grundsätzlich einmal für die Positivität auch in Bezug auf männliche Sexualität zu brechen. Wohl wissend, dass es Abweichungen und Probleme und Krankheiten und Störungen gibt, aber dass das eben doch nur einen kleinen Teil der Gesamtheit betrifft.
Ich habe im Vorfeld echt wirklich ein bisschen daran geknabbert, wie ich meine Fragen formuliere, weil ich immer, man will ja von der eigenen Sache auch nicht so viel preisgeben, aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, es ist auf Basis einer persönlichen Diskussion entstanden, überhaupt diese Fragestellung. Und ich stelle die Frage einfach mal, ist der männliche Trieb, also gibt's den und ist der stärker ausgeprägt als bei Frauen?
Ja, es geht schon mit einer hochinteressanten Frage los und die ist bis auf den heutigen Tag umstritten. Ich gehe mal davon aus, dass die Mehrzahl der Studien, soweit sie jetzt nicht parteiisch sind, und das ist auch ein Problem, was wir heute haben, so voreingenommene Studien, ne? Dass die Mehrzahl der Studien zeigt, dass der Sexualtrieb bei Männern zumindest etwas stärker ist als bei Frauen. Das macht auch biologisch, und da sollten wir immer wieder mal hingucken, das macht auch biologisch mehr Sinn, weil die evolutionäre Aufgabe der männlichen Lebewesen, und ich spreche jetzt nicht nur für Menschen, ist es eben, die jeweiligen Gene möglichst weit zu streuen. Bei den Frauen oder bei den weiblichen Lebewesen ist es eben, diese Gene in Form von Sperma zu empfangen und dann eben Nachwuchs zu produzieren. Das macht es zumindest psychoevolutionär naheliegend, dass es einen stärkeren Sexualtrieb bei den männlichen Lebewesen gibt. Und das muss man ja, das kann man in einem anderen Schritt im Grunde erst bewerten. Das muss ja weder positiv noch negativ sein. Es ist erstmal, wie es ist, zumindest die Mehrzahl der Studien. In der Mehrzahl der Studien. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Da muss man auch darauf hinweisen. Ne? Diese meisten Dinge bei Menschen und in der Biologie sind normal verteilt. Das heißt, die meisten liegen in der Mitte, wenige liegen an den Rändern. Ne? Und wenn dann natürlich jetzt, nehmen wir mal eine Frau beschreibt, sie hat einen ganz, ganz starken Sexualtrieb, dann passt das trotzdem ins Bild. Genauso wie wenn wir einen Mann haben, der sagt, ich habe einen viel zu schwachen Sexualtrieb. Ne? Also diese Phänomene an den Rändern, die widerlegen nicht, dass die meisten in der Mitte liegen und dass es dann einen Mittelwertsunterschied zwischen männlichen und weiblichen Lebewesen geben kann.
Ich habe vor vielen Jahren mal in einem ganz anderen Kontext ein Interview über Intelligenz geführt und da sagte der Interviewpartner, es ist eine Glaubensfrage, ob Intelligenz anerzogen, angeboren, also genetisch ist, weil man das nicht genau beweisen kann. Und wenn ich jetzt raushöre, es gibt Leute, sie haben das voreingenommene Studien genannt. Ich sehe jetzt hier auch vielleicht unter Umständen auch Personen, die jetzt schon auf die Barrikaden gehen und sagen, alle Menschen sind gleich. Was ist diese Position, die sagt, also gibt es die auch quasi, die sagen, nein, der Trieb ist eine soziale Einbildung, also kulturell vererbt, dass der Mann glaubt, er muss mehr Sexualkontakt haben oder er ist stärker und das ist alles nur sozial geprägt.
Ja, das gibt es. Aber sobald jemand in der Wissenschaft sagt, etwas ist nur, dann ist er automatisch unglaubwürdig. Ne? So wie auch etwas wie Sexualität eben nicht nur biologisch ist. Ne? Aber die Basis der Sexualität, und da reden wir jetzt über viele Millionen Jahre, die ist eindeutig biologisch. Ne? Natürlich ist gerade die menschliche Sexualität biopsychosozial, das heißt, sie hat sich dann eben sehr stark psychologisch und sozial ausgestaltet, verändert, auch angepasst, weiterentwickelt. Ne? Natürlich ist es zum Beispiel so, dass heute die menschliche Lust auf Sexualität, die zielt gar nicht mehr nur auf die Fortpflanzung, ne, wie das ursprünglich mal der Fall war oder wie das bei anderen Lebewesen, bei anderen Tieren der Fall ist, sondern das hat sich bei uns eben so entwickelt, weiterentwickelt, evolutionär, dass wir eben auch viel Lust, viel Spaß, viel Freude an der Sexualität haben. Also das ist quasi die Evolution der menschlichen Sexualität, die da ziemlich stark ist, also im Verhältnis zu den meisten anderen Lebewesen. Es gibt im Primatenbereich gibt es noch ein paar Primaten, die da hervorragen, die Bonobos zum Beispiel, die da ganz vorzüglich sind mit der Regulation von Emotionen oder vor allen Dingen Aggressionsemotionen über Sexualität. Da könnten wir als Menschen noch einiges von lernen, ne, wenn wir das stärker in unsere Konflikte integrieren würden. Aber es ist ganz eindeutig so, dass Sexualität im menschlichen Bereich biopsychosozial ist, mit einer starken biologischen Grundkomponente, die uns oft auch gar nicht bewusst ist. Also gerade wenn wir jetzt vielleicht auch gleich über Triebe und sowas reden, das hat natürlich einen ganz starken unbewussten Anteil.
Super spannend. Es ist tatsächlich gleich die Frage, also ich habe mir gerade den Begriff Kompensation aufgeschrieben, ne, wenn es um Sexualität geht, dass Männer das so benutzen. Ich frage es mal ganz provokant, ist es ungesund für einen Mann, wenn er seinen Trieb nicht auslebt?
Beide Seiten sind ungesund, ne? Also wenn der Mann sozusagen Opfer seines Triebes ist, ne, das berichten gerade junge Männer, Jugendliche sehr oft, dass sie sagen dann subjektiv schwanzgesteuert sind, ne? Das soll natürlich heißen, dass sie ihren sexuellen Impulsen kaum widerstehen können, ne? Das ist natürlich genauso eine Qual für einen Menschen, wie wenn er sozusagen gerne mehr Sexualität oder überhaupt Sexualität hätte, aber es nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer. Also da liegt sicherlich die Wahrheit und die Weisheit so ziemlich in der Mitte. Und das zeigt auch gleichzeitig, dass es für einen Mann, jetzt insbesondere erstmal für einen jungen Mann, auch eine wichtige Herausforderung ist, seine sexuellen Impulse zu steuern und auch in gewisser Weise zu kontrollieren. Das zu lernen, ne?
Was ist, also echt, die Frage ist jetzt auch wieder so ein bisschen sehr platt, aber was ist denn ein gesundes Maß an Sexualität?
Das ist natürlich interindividuell sehr unterschiedlich, ne? Das hängt wieder mit der Normalverteilung zusammen. Aber man hat es natürlich studiert, auch am Beispiel der Masturbation, der Selbstbefriedigung, ne? Also gerade junge Männer, also jung heißt jetzt so Jugendliche 14 vielleicht bis 21, betreiben relativ viel Masturbation. Das kann heißen, durchaus 25 Mal die Woche oder sowas, ne? Das ist in dem Lebensalter quasi noch in der Marge.
Okay.
Aber wenn wir dann, was wir auch haben, absolut zwanghaftes Masturbieren, ne? Wenn wir dann vielleicht bei 100 oder 200 Mal in der Woche sind, dann ist es eben schon sehr weit draußen. Ich will
Das
jetzt gar
gibt's
nicht
auch, das gibt's auch.
abweichen, aber es ist schon sehr weit draußen, ne?
Und wenn wir jetzt meine Zielgruppe bei 47 nehmen, die Männer so im mittleren Alter, ich sag mal so ab Mitte, Ende 30 und dann einfach aufsteigend, wie viel Sex Sexualität ist da normal? Oder also gesund vor allen Dingen auch?
Also die Selbstbefriedigung hat bis zu diesem Lebensalter im Durchschnitt nachgelassen, ne? Hängt natürlich auch wieder sehr stark mit der Lebenssituation des Mannes zusammen. Lebt er alleine? Lebt er in einer unbefriedigenden Partnerschaft? Oder lebt er in einer hochbefriedigenden Partnerschaft? Dann ist die Selbstbefriedigungsrate am niedrigsten. Ne? Und Studien zur Sexualität sind immer von einer sehr starken sozialen Erwünschtheit belastet. Das heißt, also auf gut Deutsch, die Leute lügen da auch. Aber charmant gesagt, die Leute übertreiben oder positivieren ihre Sexualität. Also im Schnitt, ich gehe mal von aus, bei einem Paar in den 40ern, was jetzt vielleicht schon 15, 20 Jahre zusammenlebt, im Schnitt werden wir ein- bis zweimal die Woche Sexualität haben.
Ich hatte den Olaf Theuerkauf von der Stiftung Männergesundheit im Podcast vor einer Weile und der erzählte über den Männergesundheitsbericht und sagte, dass es tatsächlich auch Männer gibt, die sich einfach komplett von der Sexualität verabschieden, einfach um dem Konflikt mit der Partnerin aus dem Weg zu gehen. Und die kommen ja aber doch auch klar, oder? Also man würde jetzt nicht sagen, es ist ungesund. Wobei jetzt will ich das nochmal einschieben, Sie haben das gerade so schön gesagt, ne? Wenn man da Befragung macht, antwortet jeder auch immer so ein bisschen schambehaftet oder idealisiert seine Wahrnehmung, deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht wirklich konkret zu messen, aber ist es dramatisch, wenn man, was weiß ich, 25 Jahre verheiratet ist und gar keinen Sex mehr hat oder nur noch einmal im Monat?
Ja, also das mit den Studien, wie gesagt, ist ein großes Problem. Man muss dann im Grunde sehr vertrauensvolle, qualitative Interviews dann machen. Also das heißt, mit Einzelpersonen reden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dann wahrhaftig öffnen, auch größer. Grundsätzlich ist es für die psychosoziale Gesundheit jetzt nicht absolut schlimm, wenn es keine Sexualität mehr gibt, aber es ist nachteilig, ne? Das heißt, die Menschen, die dann keine Sexualität mehr haben oder ganz, 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 ganz wenig, die berichten in der Regel auch über negativere psychische Funktionen. Das heißt, sie sind dann etwas depressiver im Schnitt, antriebsloser, lustloser natürlich. Also das heißt, das, was wir dann so als positive Qualität im menschlichen Leben, nämlich Wohlbefinden, benennen, ist dann im Schnitt eben geringer, ne? Aber wohlgemerkt, wir reden immer über Durchschnitte und da gibt es eben Menschen, die ein bisschen drunter liegen, aber im Schnitt ist es sozusagen, ist es eben nicht so günstig, ne?
Super spannend. Ich finde es total spannend. Nun braucht man ja eine Partnerin dazu, also wenn man eine heterosexuelle Beziehung lebt, und das ist ja häufig auch so ein Thema. Die hat dann keine Lust mehr oder also ich weiß nicht, ich habe auch von im Freundesbekanntenkreis schon von Geschichten gehört, wo man einfach die Vereinbarung hat, immer samstags, was für mich zum Beispiel nicht vorstellbar ist. Aber also Frauen haben die dann weniger Lust oder also und das ist ja für mich fast, die opfern sich dann oder wie kriegen die Partnerschaften das hin?
Also nicht zwingend weniger Lust, aber da gibt es natürlich auch alle möglichen Mechanismen. Ne? Natürlich bis hin zu dieser, ich lasse das über mich ergehen als Frau. Ne? Es gibt aber auch Fälle, wo es umgekehrt ist, also wo der Mann sozusagen von der Frau vielleicht einmal monatlich zur Sexualität aufgefordert werden. Ne? Dazu ist die Paardynamik insgesamt zu unterschiedlich. Ich denke, was man unterm Strich gerade jetzt so für die 47-Jährigen plus minus sagen sollte, ist, dass das ein Lebensalter ist, wo die Sexualität zunehmend entspannter werden kann, was eben auch eine riesige Chance ist. Ne? Das heißt, man kann mehr Lust haben, man kann mehr Genuss haben, man kann auch mehr spielen. Also gerade diese spielerische Sexualität ist etwas, was in dem Alter vergleichsweise zu den Jüngeren viel besser gelingt. Ich würde das auch, oder mache das auch mit Patienten hier in der Psychotherapie, wenn es da Probleme gibt im Bereich Sexualität, aber auch Probleme im Bereich Beziehung, aufzufordern, viel stärker mit dem Partner lustvoll zu spielen. Ne? Das ist jetzt sicherlich nicht dieses Ritual, wir machen jeden Samstag Sexualität, sondern eher das Ritual, überrasch mich bei etwas, was ich nicht erwartet habe.
zu den zu dieser der, dieser der wenn es Probleme gibt, würde ich gleich noch gerne kommen, aber ich will noch mal ganz kurz, wenn ich habe ja hatte es ja im Vorgespräch auch erzählt, 47 ist ja auch viel so, dass Frauen das hören, um Männer zu verstehen oder 47 lesen. Jetzt hört eine Frau, oh Gott, jetzt muss ich ein bis zweimal die Woche, da habe ich aber also gar keine Lust drauf oder nee, das ist mir zu anstrengend und vor allen Dingen auch zu eintönig oder so. Was sagen wir denen? Also muss die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht will?
Nein, auf keinen Fall. Also ich meine, die oberste Überschrift sollte immer heißen, ich muss nicht müssen. Und ich schaue dann, habe ich Lust darauf, ne? Und wenn ich dauerhaft keine Lust habe, dann kann das eben an ganz vielen Dingen liegen, an der Beziehungsqualität, ne? An der eigenen Einstellung zur Sexualität, an der Einstellung zum Partner. Vielleicht auch an Angst, wenn ich schon so lange keine Sexualität mehr hatte, wird es wieder schön sein, wird es wieder klappen, ne? So dass man dann auch, wenn man das wieder möchte, auch erstmal ganz vorsichtig miteinander sich annähern sollte, spielen sollte. Also der Spielcharakter sollte gerade in diesem Lebensalter bei Sexualität immer sehr, sehr groß sein, ne? Auch kein Zwang zum Geschlechtsverkehr, zur Penetration, sondern auch erstmal die Lust am gegenseitigen, ja, wiederentdecken, natürlich ist das dann ja oft, ne? Und die Lust am gegenseitigen Spielen, ne? Und natürlich hat Sexualität ja auch viel mit Hemmungsverlust zu tun, ne? Also wenn dann sozusagen die Erregung doch stärker und stärker wird, dann ist natürlich die Möglichkeit auch da oder die Chance auch da, dass sich aufgebaute Hemmungen dann abbauen oder verlieren, ne?
Freue mich gerade sehr, dass wir sprechen, weil ich finde das so spannend. Ich habe auch so ein bisschen eine eigene Erfahrung oder Beobachtung auch aus dem Freundeskreis und den Diskussionen, die ich einwerfen will, dass der Punkt ist, also ich habe es die Tage bei Instagram sogar noch gesehen, wo Frauen irgendwie erzählten, was Typen zu ihnen gesagt haben und im negativen Sinne, nämlich, na, wenn du nicht lieferst, besorge ich es mir woanders oder so. Und die persönliche Beobachtung ist einfach, in dem Moment, wo er anfängt, Druck auszuüben, dass er gerne mal wieder will, führt das bei ihr dazu, dass die Rollladen komplett weiter runtergehen und das Tor sich enger, also fester verschließt. So, das ist so eigentlich über die ganzen Jahre in der Diskussion darüber und das ist ja auch spannend, Männer tauschen sich ja tatsächlich im mündlichen Gespräch doch manchmal über das Thema aus und vor allen Dingen so in Männerseminaren haben wir das Thema auch viel diskutiert, wo ich war. Also eine Botschaft ist schon mal, Druck bringt gar nichts, ne? Sondern tatsächlich, Sie haben jetzt gerade gesagt, spielerisch daran gehen. Ich weiß aber auch zum Beispiel in Beziehungen, auch jetzt wieder aus dieser Seminarbubble zum Beispiel von Älteren, da passiert gar nichts mehr, ne? Und ab und zu gibt sie sich nochmal im wahrsten Sinne des Wortes hin, was wirklich meiner Meinung nach, also dann wirklich der Triebbefriedigung des Mannes dient und finde ich jetzt nicht so erstrebenswert oder so, aber wie könnte man denn wieder das Thema aufnehmen? Ne? Und schafft man das ohne externe Hilfe zum Beispiel? Das stelle ich mir extrem schwer vor.
Also es ist wirklich schade, ne, wie viele Paare da auch ihre Chancen vergeben und letzten Endes auch Lebenszeit verschenken. Auch das muss man ja sehen, ne? Aber die erste Regel in der Sexualität ist immer die Kommunikation, dass die respektvoll ist und freundlich und zugewandt, also liebevoll, ne? Gerade jetzt bei einem Paar, was schon länger zusammen ist, ne? Also das heißt, dieser gegenseitige Respekt sollte da sein, ne? Wenn es dann dennoch nicht gelingt, ne? Also wenn das nicht ausreicht mit der respektvollen Kommunikation, aber die sollte man auf jeden Fall schon mal einüben, dann ist ja auch nichts gegen externe Hilfe zu sagen. Es gibt ja Tausende von Paarberatern und Paartherapeuten in Deutschland, die ja auch froh sind, wenn dann Klienten kommen, ne? Und die Eheerziehungs- und Lebensberatungsstellen, die machen ja auch Paarberatung. Die gibt es in jeder Kommune, die machen das ja auch kostenfrei. Da muss man dann nicht zahlen wie beim Psychotherapeuten. Und die können das natürlich auch sehr gut helfen und unterstützen. Aber am Anfang steht immer die gelingende Kommunikation gegenseitig und dass man natürlich auch wahrnimmt, was man dem anderen für eine Botschaft schickt, ne? Und wenn ich die versteckte Botschaft schicke, du musst, ne, dann ist es eigentlich schon schlecht, ne? Sondern eher diese Botschaft, ne, ich habe Lust, ne? Oder ich würde dich gerne mal wieder verführen auf eine angenehme Art und Weise, ne? Das könnte so ein erster Baustein sein, ne? Und wenn es dann wirklich Hinderungsgründe gibt, die dagegen stehen, vielleicht sind das Verletzungen aus der Vergangenheit, ne? Respektlosigkeiten, egal jetzt in welche Richtung, ne? Dann sollte man daran arbeiten und die kann man auch natürlich versuchen zu überschreiben, ne? Mit neuen Botschaften. Ne?
Bringt mich gleich zu der Frage, aber ist Monogamie, also ist die von der Natur so gedacht oder ist es dann nicht eher so, also habe ich auch im Freundeskreis, dass dann halt der Typ sagt, wir haben eine offene Beziehung, was sie dazu sagt, weiß ich nicht.
Alle Studien zeigen, dass die Monogamie nicht generell vorgesehen ist bei Menschen, ne? Es gibt eben viele, viele andere Formen und die Monogamie ist natürlich eine gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung, ne? Wir sind ziemlich sicher, dass noch in der frühen Steinzeit, dass das in der Menschenhorde so war, dass eben eine geringe Anzahl von Männern fast alle Frauen begattet haben. Das heißt, dass wenige Männer den Zugang zu allen Frauen hatten, aber eben viele Männer eben nicht. Und das hat sich kulturell sicherlich verändert. Das ist natürlich auch ein Stück Fairness und Gerechtigkeit für die anderen Männer, die damit aber natürlich auch in sowas wie Familie und Kinder und Verantwortung mit reingekommen sind. Also insofern ist es kulturell erstmal keine schlechte Erfindung wahrscheinlich. Trotzdem haben natürlich viele Männer und Frauen natürlich auch diesen Sexualimpuls oder diesen Sexualtrieb, mit einer anderen Person Sexualität zu haben. Man weiß das ja bei den Kindeszeugungen ganz gut. Da kann man nachgucken, ne, also von wo die Kinder abstammen. Aber man kann es natürlich auch in vertrauensvollen Gesprächen mit Männern oder Frauen rauskriegen, ne? Und natürlich, was sich kulturell auch entwickelt hat, mehr und mehr heute sind also offene Beziehungen. Das sollte man aber am Anfang festlegen und nicht, dass man irgendwie nach 20 Jahren auf die Idee kommt, jetzt hätte ich gerne offene Beziehung. Das klappt nämlich in der Regel dann nicht, ne? Aber dass man sozusagen weniger Exklusivitätszwang hat, wenn da beide wirklich mit einverstanden sind. Ne? Das ist jetzt nicht die große Massenbewegung. Also ich denke, dass die meisten Männer und Frauen nach wie vor sozusagen eine exklusive Partnerschaft mit Treue haben wollen und wenn sie es wollen, dann auch sollten. Aber zumindest eine Chance unserer heutigen Zeit ist ja eben auch mit vielen Beziehungsformen zu experimentieren, ne? Dass nicht mehr alles so von den Kirchen und von der herrschenden Moral festgelegt ist.
Das hatten wir am Anfang darüber gesprochen, dass so diese hemmungsloses Triebausleben gar nicht, auch nicht mental gesund ist. Und ich meine, ich hatte bei Ihnen auch gelesen, dass ja die Triebkontrolle und die Selbstregulation auch eine kulturelle Errungenschaft sind. Ne? Also das passt ja zu diesem Bild, was für eine Gesellschaft wollen wir haben? Und diese Paarbeziehung ist nun mal das Kernmodell unserer Gesellschaft. Und das hat auch Sinn, denke ich, oder? Wie schauen Sie da so drauf?
Ja, also zumindest zum Fortbestand der Gesellschaft, zur Fortpflanzung oder zur Familienbildung, da kann man ja durchaus ernsthafte Zweifel daran heute haben, dass das zumindest in den westlichen Gesellschaften funktioniert. Aber das muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das war ja auch sehr stark religionsgebunden, die dann ja auch eine Moral entwickelt und vorgegeben haben, ne? Bei uns ist das, hat sich das geändert, ne? Was natürlich auch die Zeugungsquoten deutlich nach unten gebracht hat. Ne? Wir haben viel mehr Experimentieren im Westen mit Lebensformen, mit Partnerformen und damit auch mit Sexualität. Aber es könnte sein, dass sich das eines Tages von alleine erledigt, weil die Fortpflanzungsquoten viel zu gering sind dann im Westen.
Aber wenn, das finde ich jetzt auch wieder spannend, wenn wir uns auf Gesellschaften gucken, die so stark männlich geprägt sind oder wo die Frau im Zweifel auch, ne, in der gesellschaftlichen Sichtweise weniger wert sein soll. Wie wäre es denn umgekehrt, wenn die Frauen bestimmen würden? Und dann sind wir ja wieder bei der Frage, ist der Trieb des Mannes stärker? Haben Sie da einen Blick drauf?
Naja, wenn es diese matriarchalen Gesellschaften gäbe oder stärker gäbe, ne, und manches spricht ja auch ein bisschen dafür, dass wir in diese Struktur heute auch reinkommen, die würden den männlichen Trieb sicherlich sehr stark einhegen, ne? viel stärker als bisher, ne? Und das, was wir zum Beispiel bei so sozialen Bewegungen wie MeToo hatten, so ab 2012, ne? Das zeigt ja auch, dass das sozusagen durch den öffentlichen, durch die Veröffentlichung und durch für dieses Eintreten für die Rechte, dass das auch sehr stark dann auch dahin führt, nicht nur, dass dann ein paar Täter sozusagen in den Knast wandern. Der Effekt ist ja viel größer auf den Rest der Männer, ne? Also wenn wir mal schauen, was Männer heute in der Arbeitswelt schon für Ängste haben, nur zu flirten, ne? Also das heißt, dieses ganze Dating and Mating ist aus der Arbeitswelt schon ziemlich abgewandert, jetzt in den digitalen Bereich, ne? Und da haben sich schon Kulturen verändert, ne? Was das für Konsequenzen hat, muss man mal sehen. Da kann man erstmal ergebnisoffen dran gehen. Aber bei diesen digitalen Dating- und Mating-Strukturen sieht es auch nicht so aus, dass da die Männer den großen Gewinn machen würden, ne? Also da ist eher der Leidensdruck, die Enttäuschung, die Frustration sehr, sehr groß, ne? Was wir bisher schon wissen, ne?
Wir müssen es ja gar nicht so polarisieren oder so, aber was ist aus Ihrer Sicht ein gesunder Umgang mit männlicher Sexualität in der Gesellschaft? Und ich habe so Freunde, die sind Jäger, sammeln so. Das nimmt man jetzt gefühlt bei Social Media, bei der nächsten Generation, auch bei den Frauen schon wahr, Body Count. Ne? So, also manchmal denke ich so, ne? Und da verändert sich, das haben Sie ja gerade so schön gesagt, auch das gesellschaftliche Bild drauf. Und ich frage mich, was ist denn gesund? Also A für die Gesellschaft und dann im nächsten Schritt reden wir drüber für den Einzelnen.
Ja, ich meine, dieser Bodycount, das ist jetzt, sagen wir, eher ein traditionelles pubertäres und Jugendphänomen, denke ich. Das haben ja junge Männer gemacht und das machen junge Frauen dann heute auch zunehmend oder sie machen es vielleicht offener als früher. Aber ich glaube, das ist auch entwicklungspsychologisch etwas, was sich dann im späteren oder im mittleren Erwachsenenalter auch eher beruhigt und das dann auch eher Partnerschaft und Sexualität qualitativ gesehen wird, ne? Also irgendwann werden jetzt nehme ich mal die Männer, werden die Männer auch von dem sexuellen Eroberungen im Regelfall mal müde, ne? Weil das natürlich letzten Endes was Oberflächliches bleibt und nicht den Sinn des Lebens darstellt. Und letzten Endes auch sowas wie eine innere Leere zurücklässt, ne? Von daher, gerade im mittleren Erwachsenenalter ist das auch eine tolle Chance, auf qualitativ tiefere Sexualität und Beziehungen zu kommen, ne? Wenn die Menschen vielleicht auch schon mal einige Erfahrungen haben mit Trennungen, mit Beziehungstragödien, was ja dann auch oft dazu gehört, dass sie dann doch reifer daraus hervorgehen, besser über sich reflektieren und sprechen können. Und dann vielleicht auch auf eine Partnerin treffen, die auch ähnlich tragische Beziehungserfahrungen gemacht hat. Und dass man am langen Ende sogar noch froh ist, wenn sich beide noch auf eine Beziehung einlassen, ne? Also auch diese Bereitschaft und Fähigkeit ist ja ein ganz wichtiges Thema heute, weil gerade schon ganz viele jüngere Erwachsene oder auch jüngere Männer auch, ne, schon riesige Ängste vor Beziehungen haben oder also sagen vor Intimität in Beziehungen haben und dann so oberflächlich bleiben, dass eine Beziehung auf lange Sicht nicht gelingt, dann ist es eigentlich eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die oberflächliche Beziehung oberflächlich bleibt und am langen Ende ja nicht zufrieden und nicht satt macht, ne?
Das deckt sich so ein bisschen mit dem, wie ich aufs Thema schaue, ne, diese emotionale Verbindung, ne, dass Sexualität halt nochmal eine ganz andere Qualität erreicht, wenn es wirklich eine emotionale Verbindung mit der Partnerin gibt und diese Intimität dann dadurch ganz anders und die wiederum nicht zwingend eine Mechanik erfordert.
Also es geht im Kern, gerade im mittleren Lebensalter, eben um Sexualität und Liebe, ne? Ich finde, dass auch viel zu wenig über Liebe gesprochen wird, ne? Gerade dann im mittleren Erwachsenenalter. Und da gehört natürlich Sexualität dazu, aber es gehört natürlich auch Vertrauen und Bindung und Intimität und Tiefe und auch Abhängigkeit dazu, ne? Also Liebe bedeutet immer, dass ich mich abhängig mache. Also erstmal in einer natürlich positiven Art, ne, von dem Gegenüber, ne? Also das heißt, der erfährt Dinge von mir, die kein anderer weiß, ne? Und das ist schon eine Abhängigkeit. Und das ist aber auch gleichzeitig ein Vertrauensbeweis, ne? Das wollen die Menschen, Im Idealfall gegenseitig und ohne diese Tiefe entsteht auch keine zufriedenstellende Liebesbeziehung.
Ich glaube, so blicke ich auch so ein bisschen drauf, oder das ist auch das, was ich auch aus anderen Podcast-Folgen, die wir hatten, auch immer wieder in diesem Bereich Männergesundheit übrigens, ne, die Beziehung braucht eine emotionale Verbindung. Frauen brauchen eine emotionale Verbindung, bevor sie sich mit dem Mann körperlich verbinden können. Und der Mann, in Anführungszeichen, braucht, da haben wir darüber diskutiert, so ein bisschen auch mit der kulturellen Sicht auf das Thema, die körperliche Verbindung, um sich selbst zu spüren. Das hatte ich in einem meiner ersten Podcasts. Und ich glaube, das ist genau, wenn Männer sagen, Mann, wie kriege ich wieder mehr Schwung in die Kiste oder da läuft nichts mehr. Es bedarf der Liebe. Ne? Es braucht der emotionalen Verbindung. Gar auf keinen Fall Druck auf die Frau ausüben, weil das führt eher zur Ablehnung. Bin ich liebevoll verbindet? Dann sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation tatsächlich, ne?
Dass die gelingt, ja. Und ich meine, letzten Endes hat der Mann, da haben die Männer eigentlich ein ganz wunderbares Instrumentarium für ihre Sensibilität. Das ist nämlich ihr Geschlechtsteil, ihr Penis, ne? Also wenn der nicht mehr funktioniert, in Anführungsstrichen, ne, dann ist das in der Regel ja gar nichts Organisches. Gut, kann es geben, ne? Aber in der Regel ist es was Psychisches, ne? Dass er vielleicht enttäuscht ist, dass er hoffnungslos ist, dass er sich in der Beziehung nicht mehr genügend akzeptiert fühlt, ne, dann sollte er eben genau das eben auch hinterfragen, ne, oder sich überhaupt schon mal erlauben zu hinterfragen, ne. Also was ist eigentlich jetzt mein Gefühl im Moment auf Bezug auf, was ich meine Beziehung oder meine Partnerin und was will mir im Grunde mein Geschlechtsteil sagen, ne? Weil das ist so hochsensibel. Das Geschlechtsteil, ne, dass es eben auch mit dem Mann kommuniziert. Ganz interessant sogar, ne?
Das ist super, super spannend. Das ist, habe ich das richtig verstanden? Wenn er quasi keinen mehr hochkriegt, ich formuliere das mal so, dann ist das in der Regel ein psychisches Thema und hat unter anderem auch was damit zu tun, wie er auf Sexualität guckt, beziehungsweise wie er zu seiner Partnerin steht oder wie er zu sich selber steht auch, ne?
Da langt vielleicht mal ein komischer Blick oder dass die Partnerin deutlich gemacht hat, sie lässt es über sich ergehen, also sie hat keinen Spaß und Freude dran. Also sozusagen Negativbotschaften, die er da wahrgenommen hat, ne? Wie gesagt, man sollte immer eine organische Untersuchung machen, das ist klar. Aber in diesem Alter 40, wo wir jetzt da sind, 40 bis 50, sind solche Erektionsprobleme meistens psychischer Natur, ne? Also das kann was natürlich mit einer Depression zu tun haben, in der er vielleicht drin ist oder in die er sich rein entwickelt. Das kann aber auch sowas einfach wie Enttäuschung, Unzufriedenheit, Resignation und sowas sein, ne? Und das sollte der Mann, ich meine, die Frau ist nicht schuld in keiner Weise, ne? Aber das sollte der Mann dann erstmal bei sich selbst reflektieren und herausfinden und dann eben im Gespräch mit der Partnerin, vielleicht auch zusammen mit einer beraterischen oder therapeutischen Hilfe dann eben klären, ne?
Spannend. Jetzt haben wir jede Menge positiver, also ich finde, wir haben es sehr gut herausgearbeitet für den Mann, wie er zum Beispiel auch wieder eine Veränderung herstellt, wenn es ihm nicht gefällt, wie es ist. Und da würde ich fast, also wir kommen dann jetzt, glaube ich, auch zum Ende, aber was empfehlen wir denn Frauen, wenn er ständig will und sie keinen Bock hat? Und das so ein dauerbrezelndes Thema ist, vielleicht meckert er auch mal, hat ständig schlechte Laune und dann ist er ja noch unsexier. Was empfehlen wir denn den weiblichen Zuhörerinnen, damit ja sie, also sie wieder mit dem Thema in der Beziehung besser arbeiten können und ihn nicht gleich, naja, zu einer anderen schicken müssen, oder was empfehlen wir denen?
Ja, das ist natürlich jetzt auch eine interessante Stelle, aber dann sollte man das tun, kann man das tun. Aber ich glaube, die Antwort ist erstmal die gleiche wie eben auf der anderen Seite bei den Männern. Das ist natürlich erstmal die Kommunikation, ne? Die Kommunikation über sich selbst und mit dem anderen, ne? Kann natürlich sein, dass die Frau von Anfang an auch schon einen anderen Umgang mit Sexualität und Lust hatte, ne? Weiß der Mann das eigentlich, ne? Dass sie da anders tickt, ne? Oder hat sich bei ihr da was entwickelt oder verändert, ne? Oder ist sie vielleicht gerade in sehr schwierigen persönlichen Jahren, ne? Auch da nochmal, was ich die hormonelle und die psychische Situation angucken. Aber im Grunde ist, glaube ich, die Antwort wieder unter dem gleichen Strich, dass man mehr da miteinander und über sich redet, ne? Und wenn das eben nicht gelingt, weil man vielleicht schon zu verhärtet und zu negativistisch auch miteinander umgeht, ne? Was natürlich dann oft der Fall ist nach ein paar Jahren, ne? Wenn das nicht so gut lief, dass man dann sich sozusagen einen Dritten dazu holt als neutralen Menschen, der da drauf guckt. Das kann schon eine ganze Menge verändern.
Ein fantastisches Schlusswort zu diesem Thema über männliche Sexualität, männlichen Trieb, Beziehungssexualität.
Darf ich nur eine Sache sagen, was mir immer wieder wichtig ist? Ich hatte letztes Mal eine Arbeit gemacht über die männliche Lustlosigkeit oder Dysphorie nach dem Koitus, also nach dem Geschlechtsverkehr, weil das viele nicht wissen. Es gibt bei vielen Männern, also man schätzt so 20 bis 25% nach dem Geschlechtsverkehr, nicht nur dieses, dass die dann so halb einschlafen, sondern eine dysphorische bis depressive Stimmung. Das ist eine hormonelle, das kann also eine hormonelle Dysfunktion sein, die ganz wesentlichen mit dem Hormon Prolaktin zusammenhängt, ne, was im Wesentlichen die Frauen haben. Das heißt Prolaktin, weil es dann für den Milcheinschuss, wenn man das Baby geboren hat, sorgt unter anderem. Das haben aber auch die Männer. Das dämpft nämlich dann die sexuelle Erregung nach dem Koitus, ne? Und wenn der Mann zu viel von diesem Hormon bekommt, dann wird er eben nach dem Koitus dysphorisch bis depressiv, ne? Und insofern kann man eigentlich nur empfehlen, aber das wäre auch gut für eine spielerische Sexualität, dass der Mann auf jeden Fall im Entstehen der Sexualität eben auch schon sehr intensiv auf seine Frau eingeht, also dieses sogenannte Vorspiel, weil wohlwissend hinterher wird es vermutlich nicht mehr können. Und insofern kann da eben auch eine ganz gute partnerschaftliche Harmonie entstehen, wenn die Akzentuierung des Vorspiels tatsächlich vorher stattfindet, ne?
Da gehe ich drauf ein, dass diese Intimität vorher, ne, tatsächlich auch, und ich hatte mir jetzt auch aufgeschrieben, zentrale Botschaft, Kommunikation hilft und Liebe ist entscheidend, ne? Tatsächlich, wie stehe ich emotional zu der Sache und erlaube ich mir das überhaupt, dass es mir so gut geht?
Und das wäre auch wieder ein Aspekt, natürlich der Liebe, dass das dem Partner, der Partnerin, gut tut und umgekehrt, dass es ihm gut tut, ne? Wenn es dem anderen so besonders gut geht, so euphorisch, orgiastisch.
Fantastisch, das war nochmal ein toller Einwand, den nehme ich gerne mit. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr viel zum Nachdenken gegeben und vielleicht hören sich Pärchen die Sachen ja auch zusammen an, um dann in die Kommunikation zu kommen. Das wäre wirklich wünschenswert. Lieber Professor Klein, ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und die Informationen.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war 47, der Podcast. Eine Produktion des Stavovi Verlag.